Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext, den wir gerade gehört haben, Noah, das Ende der Flut. Der Predigttext malt ein Bild mit kräftigen Farben und grobem Pinselstrich. Genau genommen ist es ja eigentlich, was wir gehört haben, nur so ein Bildausschnitt. Denn das große Bild zeigt ja viel mehr. Weit und breit war alles unter Wasser gesetzt gewesen, nachdem die Schleusen des Himmels sich geöffnet hatten und die Brunnen der Tiefe über der Urflut sich geöffnet hatten und das Wasser schoss von unten hoch und kam von oben runter. Noah war mit seiner Familie an der bunten Tierwelt in der Arche 150 Tage im Wasserchaos unterwegs. Und endlich nach dieser langen Qual hat Gott die Brunnen wieder zugepfropft und die Schleusen am Himmel zugemacht. Und Noah ließ Testvögel aufsteigen. Zuerst einen Raben, folgt dann die Taube, auch noch kein Erfolg. Und dann wieder eine Taube, sie kam immerhin mit einem Ölblatt zurück. Noah wartete noch mal eine ganze Woche, ließ die Taube erneut heraus. Und dann kam sie nicht mehr zurück. Ein gutes Zeichen, sie hatte irgendwo Land entdeckt. Also Arche auf und Noah tritt heraus. Inzwischen, so sagt es die Bibel, 601 Jahre alt. Und dann erst beginnt unser Predigttext, sozusagen als Summe der Flutgeschichte. Als ich diese Geschichte das erste Mal in meiner Konfirmandenbibel las, also nicht in der Kinderbibel, wo solche Details mit den 601 Jahren weggelassen worden waren, habe ich die Altersangabe von Noah mit einem Fragezeichen versehen. Doch ein bisschen erstaunt. Inzwischen ist mir ein anderer Vers wichtiger geworden, weil er das wirklich endgültig eindeutig kommentiert. Der Herr sprach in seinem Herzen. Gott spricht in seinem Herzen. Da hat die Geschichte ihren Anker. Es ist offensichtlich eine Erzählung, die man nicht mit Archäologie verstehen kann, sondern man muss sich in die Fantasie des Erzählers hineinbinden lassen. Der traut sich, Gedanken Gottes zu schildern. Über jedem guten Kunstwerk steht man dann davor und krault sich so ein bisschen das Kinn. Was will er damit sagen? Was will er mir sagen? Das Ende der großen Flut. Diese Geschichte erzählt von Menschen, von dem, was uns bewegt, beschäftigt und voranbringt. Dazu gehört natürlich unser Glaube an Gott, den Gott, von dem wir unsere Glaubensgeschichten weitererzählen, um unser eigenes Leben besser zu begreifen. Was dabei Gott ins Herz gelegt wird, ist nichts anderes als ein Rückgriff auf die Parallelgeschichte vom Paradies. Im Paradies war alles Mögliche schiefgegangen, die verbotene Frucht, Sie erinnern sich, der Mord von Kain, die Vertreibung dann notwendig aus dem Paradies. Und dann kommt nochmal dieser Neuanfang, durchstarten und nochmal. Gegen unsere menschliche Willkür wird die Welt abgesichert und der neue Anfang wird nun im Rahmen der Naturgeschichte angesiedelt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ständige Wiederkehr wird die Zeit in einen Kreislauf eingezeichnet. Es ist so, als würde hier unsere menschliche Sehnsucht nach immer neuer Wiederkehr von Vertrautem aufgenommen. So wie sich Liebende nach immer neuer Wiederholung sehnen, als könnte man so der Vergänglichkeit ein Schnippchen schlagen. Immer neu. Saat, Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter. Im Konfirmandenunterricht haben wir gestern an ein Kindergartenlied erinnert. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Wer meine Generation ist oder vielleicht noch ein bisschen jünger, hat das garantiert als Ohrwurm irgendwo abgespeichert. Da konnten fast alle Konfirmanden spontan mitsingen. Es ist ein Klassiker in den Kitas und den Grundschulen, um die Abfolge der Jahreszeiten zu vermitteln. Uns ging es natürlich im Konfirmandenunterricht nicht um die Jahreszeiten, das ist wirklich abgehakt, aber um das Kirchenjahr. Und letztlich ist unser Kirchenjahr eine tiefsinnige Neuinterpretation dieses natürlichen Wechsels von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das Kirchenjahr mit seinen festen Terminen, jetzt Reformationstag, bald Buß- und Bettag, dann Ewigkeitssonntag und schließlich flackern dann schon irgendwo am Hintergrund weihnachtsbelichtet und mehlbestäubte Sonntage im Advent heran. Das Kirchenjahr ist wie ein zweiter Ring um das schon geformte, sich drehende Rad des Naturkreislaufs. Wenn schon Saat und Ernte, Frost und Hitze verlässlich wiederkehrende Momente sind, dann noch einmal anders das Kirchenjahr, das uns daran erinnert, Gott geht mit uns Weihnachten, Ostern, Pfingsten, die großen Fixpunkte unserer Erinnerung an Gottes Segen bei uns. Bei Noah geht es erst einmal darum, eins deutlich zu machen, diese Wiederkehr des Vertrauten, das ist Gottes gnädiger Bund. Wie alle Feste des Kirchenjahres, die jeweils hervorheben, dass Gott etwas getan hat für uns und mit uns, auf uns können wir dabei nicht bauen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das ist auch so ein Satz, der Schwung hat. Ich verrate ein Geheimnis. Es gibt nicht wenige Menschen, die den Satz so gut kennen, dass sie gelegentlich beim Nachrichten hören oder Zeitungen lesen. Einfach, jo, das Dichten und Trachten. Viel mehr muss man dann gar nicht sagen. So richtig diese Beobachtung ist, so sehr grenzt der Erzähler hier die Bedeutung des Spruches ein. Obwohl das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse von Jugend auf ist, hat Gott einen Bund geschlossen mit den Menschen. Ein neuer Anfang wird gemacht, obwohl man dabei nicht auf die Qualität unseres menschlichen Herzens vertrauen kann. Der Neuanfang geschieht, weil Gott es will, weil Gott es will und macht. Natürlich lugt da so ein bisschen hinterm Vorhang der Reformationstag. Zu Recht. Noah springt an Land. Von der Unsicherheit des schwankenden Arche auf den festen Boden der Sicherheit. Darauf steuert die Geschichte von der großen Flut zu. Das Wasser sinkt und die Erde ist wieder zu sehen. Noah springt vom Schiffsboden auf den Strand oder den Berg oder wo er gerade gelandet ist. Das ist das eine. Und das andere, nach der Sintflut hat sich Gott auch verändert. Er ist vom Zorn zur Barmherzigkeit gewechselt. Das ist so richtig so ein spannendes Detail in dieser Geschichte vom Übergang, Veränderung, von neuer Entwicklung. Die Erde hat sich verändert, Noah hat sich mit verändert und Gott hat sich verändert. Die Details sind bemerkenswert. Ordnung beim Auszug fällt auf. Man hätte sich das ja so vorstellen können im Augenblick, wenn die Arche wieder auf Grund läuft, dass sich die Tür öffnet und dann alle rausströmen wie die Konfirmanden aus dem Bus, wenn es irgendwo in Karlskrona oder sonst wo weitergeht. Aber stattdessen ganz geordnet, wie eine Grundschulklasse, die in Zweierreihen einen Ausflug macht. Erst Männer, dann Frauen, die wilde Tiere, dann Vieh, schließlich Vögel, das Gewürm. Am Anfang der Schöpfung hat Gott eine bestimmte Ordnung aufgerichtet, die er selbst nicht antastet. Vielfalt der Arten bleibt bestehen, trotz dieser Katastrophe. Noah betritt seinen alten und wieder neuen Lebensraum und bringt ein erstes Opfer. Und Gott riecht Rauch in diesem Opfer. Das klingt schon ein bisschen anstößig. Gott riecht etwas. Die Bibel ist voll von Geschichten, in denen Gott spricht, Gott hört, Gott sieht. Aber riechen ist doch sehr nach uns Menschen gedacht, oder nicht? Ein jüdischer Ausleger hat nachgebohrt und gesagt, wir sprechen wie selbstverständlich davon, dass Gott uns sieht oder unser Beten hört. Warum sollte er auch nicht riechen? Ich hoffe, eigentlich eine berechtigte Frage, ist nur so ungewöhnlich. Das ist natürlich ebenso bildlich gemeint wie das andere, so ziemlich alles in dieser Geschichte. Es geht um die Frage, wozu, was soll das alles? Hier malt ein anspruchsvoller Künstler, natürlich hat Gott keine Nase, aber nur wer lebendig ist, der kann auch riechen, sehen, hören, sprechen. Der Gott, dem Noah opfert, ist ein lebendiger Gott, kein Götze, kein totes Standbild. Und dieser Gott nimmt die Menschen wahr, ihr Handeln und Denken, Bosheit und Barmherzigkeit. Und noch einmal, Gott ändert seine Meinung. Schon schrill, richtig, dass sowas erzählt wird. Vor der Sintflut ist er der zornige Gott, der die Menschen im Hochwasser umbringen will, weil er mit ihnen nicht zufrieden ist. Nach dem Opfer Noahs und dem Selbstgespräch Gottes ist alles anders geworden. Die Zeiten wechseln, erst die Flut, die alles Leben vernichtet, dann die erneuerte Ordnung, die dem Menschen Nahrung und Leben schenkt. Gott verspricht, das war's. Es wird keine neue Flut geben. Für Noah und seine Familie gilt das. Es ist aber leicht erkennbar eine grundsätzliche Ansage für kommende Zeiten. Gott ist kein unnahbarer Gott, kein Prinzip, keine Formel, kein Schicksal, sondern ein Gott, der riecht und sieht und hört. Und er spricht nicht nur zu denen, die glauben, nicht nur zum Volk Israel, sondern er sagt etwas über die ganze Erde, über alle Menschen, über Sünder und Gerechte. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Noah hat wieder festen Boden unter den Füßen und geht in eine Zukunft mit Gott. Es ist eine stille Geborgenheit in diesen natürlichen Abläufen, in denen sich jeder zu Hause fühlen kann. Die Geborgenheit, sie kommt von Gott. Nach der Angst, jetzt die Zuversicht. Winter und Sommer, Tag. Das ist eine der ersten Verheißungen in einer langen Kette von Verheißungen, die folgen. Abraham, Mose, all die Geschichten, die durch das Volk Israel uns überliefert sind. Jesus, sein Weg. Gott wird die Menschen nicht verlassen. Seine Barmherzigkeit ist so selbstverständlich wie die Blüte der Kirschen im nächsten Frühling. So komisch uns das jetzt auch vorkommen mag, mitten im Herbst. Das ist das große Bild, Gottes Neuanfang für uns und mit uns. Und es ist nicht leicht, sich darauf zu verlassen, wenn man gelernt hat, kleinteilig zu sortieren, kleinteilig zu denken, auch in Sachen des Glaubens. Ein Beispiel, Cornelius Becker. Von ihm haben wir gerade das Lied gesungen, wohl denen, die da wandeln, vor Gott in Heiligkeit. Er war einer dieser kämpferischen Lutheraner, die in den Jahrzehnten nach Luthers Leben und Wirken meinten, er muss das alles ganz genau festhalten und zwar verteidigen, bis ins Kleinste hinein, gegen Menschen, die anders denken. Er wollte zum Beispiel gegen Ambrosius Lobwasser andichten. Auch der lebte in der Zeit, auch der dichtete, der übertrug aus der hugenottischen Tradition Psalmen ins Deutsche hinein. Das ärgerte den Lutheraner Becker aber wieder kräftig. Und so dichteten die beiden gegeneinander an. Becker kritisiert, wie er selbst sagt, sonderlich die, deren Atem nach Calvinismo reucht. Boah, das waren Zeiten. Und ich kann nur befremdet seufzen über solche Auseinandersetzungen, als ob das wichtig wäre. Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott für mich, das zählt. Und um die Konfessionsstreithähne in ihre Schranken zu weisen, singen wir heute nicht nur wohl denen, die da wandeln, von Cornelius Becker, sondern auch Lobwassers Strophe zum Schluss. Nun saget Dank und lobt den Herrn. Das soll das Schlusslied sein. Einfach mal so, um die beiden irgendwie versöhnt zusammenzubringen. Denn darauf kommt es an, was Gott in seinem Herzen beschlossen hat. Und das ist nicht kleinteiliger Konfessionalismus. So wage ich mal laut zu behaupten. Die Lieder sind wunderbar, aber einen neuen, einen versöhnlichen und dankbaren Zusammenhang brauchen sie. Amen.